Die allermeisten von uns müssen arbeiten gehen, um über die Runden zu kommen. Am Monatsende bekommt man dann ein Gehalt, mit dem man seine Rechnungen bezahlen kann. Arbeiten mussten natürlich auch in der Antike schon die allermeisten Menschen und Arbeit nahm auch einen großen Teil des Tages ein.
Aber war in der Antike wirklich schon alles so ähnlich wie heute? Welche Berufe gab es überhaupt? Konnte man sich einfach einen Job aussuchen? Wie machte man Karriere und war das überhaupt wichtig oder gab es auch in der Antike schon Menschen, für die die Selbstverwirklichung im Mittelpunkt stand?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Einfach Antike. Heute schauen wir uns also mal wieder ein modernes Thema an, wobei das ja nur so halb stimmt. Also Arbeit gab es natürlich auch in der Antike schon. Aber wir wollen uns heute ein bisschen anschauen, worin sich denn die antike Arbeitswelt und die heutige Arbeitswelt gleichen oder unterscheiden.
Genau, wer ging denn überhaupt arbeiten? Welche Rolle spielte die Ausbildung und wie standen die Menschen damals Innovationen gegenüber? Wir haben also eine Menge Fragen mitgebracht und gleich am Anfang sollten wir dazu sagen, dass wir nicht auf alle eine Antwort finden werden.
Leider ja. Manche Sachen sind ganz gut dokumentiert, andere so gut wie gar nicht. Das heißt, manche Fragen werden offen bleiben müssen. Zum Beispiel sowas wie, wie lang war denn die tägliche Arbeitszeit in der Antike? Wir haben uns heute an eine 40 oder lieber vielleicht etwas weniger Stunden Woche gewöhnt. Wie lange in der Antike gearbeitet wurde, wissen wir aber nicht, weil es nicht dokumentiert ist. Das Einzige, was ich euch schon mal sagen kann, ist, ein Wochenende gab es nicht. Bis auf Feiertage, die dafür aber deutlich üppiger ausfallen konnten als heute, wurde jeden Tag gearbeitet. Aber ansonsten gibt es eben sehr viele offene Fragen.
Das hängt auch mit unseren Quellen zusammen. Wir haben schon das ein oder andere authentische Zeugnis von Leuten, die auch tatsächlich gearbeitet haben. Zum Beispiel Briefe auf Papyrus, die sich erhalten haben, oder Grabsteine, in denen der Verstorbene etwas über seinen Beruf mitteilt, oder Graffiti und sogar auch Arbeitsverträge. Die gibt es also schon und die lassen uns zumindest einen Einblick in individuelle Lebensläufe bekommen. Aber man muss dazu sagen, dass die meisten großen Quellenkorpora, die uns etwas über den Alltag der Menschen verraten, zum Beispiel Briefe oder auch die Geschichtsschreibung an dem einen oder anderen Punkt, dass die in der Regel von Leuten geschrieben wurden, die nicht arbeiteten. Von Leuten, die nicht arbeiteten, weil sie nicht arbeiten mussten.
Und damit sind wir wieder mal bei der griechischen und römischen Oberschicht, die eben die meisten unserer Quellen geschrieben haben. Die Briefe von Plinius, Cicero oder Seneca verraten uns eine Menge über die Denkweise und den Alltag der Verfasser. Aber von denen war eben niemand Tagelöhner, Schneider oder Vasenmaler. Sie gehörten zur Elite der Gesellschaft und mussten keiner Lohnarbeit nachgehen.
Wovon lebten die dann?
Die meisten Menschen der Oberschicht waren so reich, dass sie von den Erträgen ihrer Landgüter und von Immobilien leben konnten. Die hatten in der Regel eben große Landgüter, auf denen verschiedene Feldfrüchte angebaut wurden, zum Beispiel Oliven. Das ist ein ganz typisches Beispiel. Um in Oliven zu investieren, braucht man erstmal eine Menge Kapital, denn bis ein Olivenbaum eine rentable Menge an Früchten trägt, dauert es so ungefähr 20 Jahre. Deswegen, wer Kapital hatte, investierte in Oliven oder in Wein. Das war deutlich erträglicher als zum Beispiel Getreide. Auch Immobilienbesitz oder Immobilien kaufen und teuer verkaufen war, wie gesagt, so eine Sache. Aber nicht so sehr wie Landbesitz. Dazu hatte man in der Regel Leute, die diese Landgüter verwalteten oder Bauarbeiten beaufsichtigten, sodass man selbst genug Zeit hatte für andere Dinge.
Zum Beispiel Politik. Eine politische Laufbahn einzuschlagen wurde nicht bezahlt. Es gab keine Diäten oder Entschädigungen, wenn man Politiker wurde. Das bedeutete natürlich auch, dass in der Regel nur reiche Menschen in die Politik gehen konnten. Aber heute geht es hier ja nicht um Politik.
Genau, wir haben also eine kleine Elite, Leute, die von den Erträgen ihres Besitzes leben können. Die konnten ihre Zeit in die Politik stecken, aber auch in Bildung. Viele nutzten die Zeit, um, also als Römer, Griechisch zu lernen, sich mit Rhetorik auseinanderzusetzen oder mit Kunst, insbesondere mit Dichtung oder eben Historiographie. Dafür hatten die meisten Menschen, die arbeiten mussten, gar keine Kapazitäten übrig. Und daher blickte diese Elite auch sehr herab auf Menschen, die einen normalen Job nachgingen, in Anführungszeichen. Friedrich Merz und auch andere PolitikerInnen der Gegenwart betonen ja sehr gerne, wie wichtig Arbeiten ist. Und viele betonen auch, welchen wichtigen Beitrag gerade Altenpfleger, Handwerkerinnen oder die Müllabfuhr leisten. Und deshalb sollen auch alle noch mehr arbeiten. Und das wäre in der Antike ziemlich sicher nicht passiert. Der Blick auf die arbeitende Bevölkerung ist in der Antike schon ziemlich von oben herab. Wer arbeiten muss und den ganzen Tag in einer Töpferwerkstatt neben dem Ofen sitzt, der hat ja auch gar keine Zeit, sich mit Philosophie zu beschäftigen oder darüber nachzudenken, wie man ein guter Mensch ist oder welche Reformen man im Staat anschieben sollte. Menschen, die arbeiten gehen, sind in diesem Weltbild dumm und ungebildet. Die einen mehr, die anderen weniger. Da gibt es schon noch Abstufungen, aber sie sind in der Wahrnehmung der Oberschicht schon nicht so gute Bürger wie sie selbst. Das kann man schon sehr deutlich rauslesen.
Dazu möchte ich nochmal sagen, dass die wenigsten von denen sich ihren Reichtum und ihr Ansehen erarbeitet haben. Also das kam schon auch vor, war aber selten. Die allermeisten erbten ihren Status und ihr Vermögen einfach.
Da drängt sich natürlich der ein oder andere Vergleich zu heute auf. Wir haben also in der Antike eine kleine Elite, die keiner Erwerbstätigkeit in dem Sinne nachging, sondern von passivem Einkommen sozusagen leben konnte. Schauen wir aber nochmal ans andere Ende, aber nur kurz, weil es dazu schon eine ganze Folge in unserem Podcast gibt. Was war mit Sklaverei? Also auch das sind ja Menschen, die in der Antike existieren und die sehr viel gearbeitet haben.
Genau, hier stelle ich nur kurz nochmal heraus, was wir in der Folge über Sklaverei schon gesagt haben. Sklaverei ist nicht gleich Sklaverei. Also alle diese Menschen waren unfrei und konnten nicht selbst über ihr Leben bestimmen. Aber die Arbeiten, zu denen sie herangezogen wurden, unterschieden sich schon stark. Das reicht von Arbeit in Bergwerken oder Steinbrüchen, in denen die Versorgung mies war und man ziemlich sicher an dieser Arbeit sterben würde, bis hin zu Gutsverwaltern dieser riesigen aristokratischen Landgüter oder auch zu persönlichen Sekretären. Also Ciceros Sekretär Tiro hat wahrscheinlich kein so schlechtes Leben geführt. Trotzdem war er aber eben nicht frei. Das Thema Sklaverei ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn man sich die antike Arbeitswelt anschaut, weil sie eben besonders deutlich zeigt, wie ungleich die antiken Gesellschaften waren, gerade auch rechtlich. Ein richtiges Arbeitsrecht im modernen Sinne gab es zwar nicht, aber dass man die Arbeitskraft von manchen Menschen so ausbeuten konnte, unterscheidet sich dann doch von heute. Aber das wollen wir heute hier nicht in aller Ausführlichkeit machen. Wer dazu etwas mehr hören will, der kann sich im Anschluss gerne noch die Folge über Sklaverei anhören. So, jetzt haben wir uns ganz oben angeschaut mit den Menschen, die nicht arbeiteten, weil sie nicht arbeiten mussten. Und wir haben kurz ganz unten beleuchtet, wo Menschen unter Zwang gearbeitet haben. Dann haben wir jetzt den Rest der Folge Zeit, uns allen Menschen dazwischen zu widmen. Fangen wir doch mal vorne im Berufsleben an. Wie sah es mit Schulbildung und Ausbildung aus? Und wie kam man überhaupt zu seinem Beruf?
Für Rom können wir das sehr gut sagen. Also erstmal, es gab keine Schulpflicht in Rom. Trotzdem sind die meisten freien Kinder zur Schule gegangen. Es gab Elementarschulen für Kinder von 6 bis 14 Jahren, die sowohl von Jungen als auch von Mädchen besucht wurden. Reiche Eltern stellten ihren Kindern Privatlehrer zur Verfügung, oft gebildete Sklaven. Junge Männer aus wohlhabenden Kreisen konnten sich danach noch weiterbilden. Das war dann keine Berufsausbildung, die folgte, sondern eher eine akademische Allgemeinbildung. Dort beschäftigte man sich dann mit Philosophie, Naturwissenschaften, Rhetorik, Recht und so weiter. Diese Art von Bildung musste man sich leisten können. Also einmal musste man die Lehrer bezahlen können und zum anderen musste man ja auch auf das Einkommen verzichten können, das dieser Sohn erwirtschaften konnte. Deswegen war das tatsächlich eher bei Reichen der Fall. Bei Frauen war es selten, dass sie nach der Grundausbildung noch irgendwie Zugang zu höherer Bildung hatten. Ist nicht so, als wäre das nie vorgekommen, aber es war die Ausnahme. Meistens heirateten Mädchen in dem Alter auch das erste Mal. In Rom war eine Eheschließung für Mädchen ab 12 Jahren erlaubt. In der Realität waren die meistens doch ein paar Jahre älter bei der Hochzeit, aber dass im Teenageralter geheiratet wurde, war völlig normal. Und dann war eben auch keine Zeit mehr für eine Ausbildung.
Irgendwann kommt aber ja dann der Punkt, wo ich den Übergang zum Arbeitsleben machen muss. Also als Mann auf jeden Fall und als Frau vielleicht. Bin ich da in der Antike zur Berufsberatung gegangen und wir haben mal geschaut, was ich so gut kann und was ich gerne mache und welcher Job dann vielleicht zu mir passt oder wie ging das?
Also Berufsberatung gab es natürlich nicht. Reden wir zunächst mal über die Männer, weil wir über Frauen später nochmal separat reden. Junge Männer übernahmen in der Regel den Beruf, den ihr Vater hatte. Das war natürlich auch nicht immer so, aber meistens. Denn Kinder und Jugendliche arbeiteten oft schon mit, wenn der Vater ein Unternehmen hatte.
Was uns direkt zu der nächsten Frage führt, welche Berufe gab es denn so?
Ja, alle möglichen. Die Gesellschaften der Antike waren schon sehr spezialisiert. Das fängt natürlich bei der Landwirtschaft an, das war so der größte Bereich, aber es gab dann auch alle spezialisierten Berufe, die Lebensmittel weiterverarbeiteten, wie Bäcker, Metzger, Köche, aber auch alle möglichen Handwerker und Menschen, die Dienstleistungen anboten, also zum Beispiel Friseure, Barbiere, Kosmetiker, Wirte, Hoteliers, Musiker, Ärzte, Lehrer, Architekten und so weiter. Es gab also schon viele verschiedene Berufe, was aber nicht bedeutete, dass diese Berufe in den antiken Gesellschaften auch alle gleich angesehen waren.
Genau, es gibt da schon Unterschiede. Für die römische Gesellschaft gibt es eine Auflistung von Cicero. Also zur Erinnerung, Cicero gehört der Oberschicht an und auch Cicero blickt auf die Menschen herab, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Dementsprechend bewegt sich seine Einschätzung auch so zwischen absolut verachtenswert und, naja, halbwegs in Ordnung. Nachdem wir das jetzt zur Einordnung dazu gesagt haben, schauen wir mal rein. Ganz unten stehen für Cicero die Erwerbstätigen, die von allen gehasst werden, und das sind Geldverleiher und Zöllner.
Warum?
Cicero begründet das nicht weiter, aber das ist schon so eine Art Common Sense in der römischen Gesellschaft. Wenn du in der Antike Geld brauchtest und dir welches leihen musstest, dann gab es Leute, die das beruflich machten. Die verlangten aber Zinsen dafür, dass sie dir Geld liehen. Das war zwar grundsätzlich gesetzlich reglementiert. Solon führte im 6. Jahrhundert vor Christus in Athen zum Beispiel einen Höchstzinssatz von 12% ein. Und auch das römische Zwölftafelgesetz hat mit 8,33% einen Höchstsatz, der in der römischen Geschichte aber auch schwankt. Das Problem ist eher, es wurde sich sehr oft einfach nicht daran gehalten und Geld zu noch deutlich schlechteren Konditionen verliehen. Dazu kommt auch, dass einflussreiche Philosophen wie Platon und Aristoteles das Geldverleihen mit Zinsen als staatszersetzend kritisiert haben. Und auch wenn man jetzt kein Philosoph war, dann waren Geldverleiher einfach unbeliebt, weil sie als habgierig galten und irgendwie so kurz vor der Grenze zur Betrügerei standen. Bei Zöllnern ist das so ähnlich. Das hat was damit zu tun, wie das Steuersystem in Rom funktionierte. Denn der Staat hat die Steuern nicht selbst eingetrieben, sondern sie wurden für die einzelnen Provinzen verpachtet. Das heißt, der Höchstbietende bekam die staatliche Erlaubnis, in der Provinz Steuern einzutreiben. Und dabei wurde er eben auch von Zöllnern unterstützt. Wenn ich also dem Staat eine große Summe Geld zahlen muss, um Steuern eintreiben zu dürfen, Leute dafür bezahlen muss und das Ganze ja nicht einfach als Staatsdiener, sondern als Unternehmer mache, sprich einen Gewinn erzielen will, dann wird das für die Leute, die die Steuern zahlen müssen, sehr unschön. Also das bedeutet auch, Zöllner und Steuerpächter stehen immer in dem Verdacht, Betrüger zu sein, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Es kommt jetzt noch ein weiterer Aspekt dazu, denn ihr kennt antike Zöllner nämlich vielleicht auch aus der Bibel. Auch da ist es ja ein gesellschaftlicher Skandal, dass Jesus zum Beispiel mit Zöllnern isst oder überhaupt auch nur mit denen redet. Denn das sind ja auch Einheimische. Also die Zöllner in der Bibel sind genauso Juden wie Jesus und seine Jünger. Aber die arbeiten für den Feind, die arbeiten für die römische Besatzungsmacht. Das kommt dann auch noch dazu. Also das ist hier sicherlich nicht Ciceros Vorwurf, aber es ist ein weiterer Grund, warum Zöllner gesellschaftlich so schlecht angesehen waren.
Ganz unten haben wir also Leute, die irgendwie direkt mit Geldgeschäften zu tun haben. An der Stelle übrigens ein dickes Sorry an alle Zollbeamten, Mitarbeiterinnen des Finanzamts und Bankkaufleute. Wer kommt danach?
Das ist jetzt wahrscheinlich weniger erklärungsbedürftig, aber nur wenig besser sind für Cicero Tagelöhner. Also Tagelöhner, die keine Handwerker sind. Das sind in der Antike ganz oft Menschen, die ihre Körperkraft verkaufen, indem sie zum Beispiel Sachen von A nach B tragen. Das ist eben harte, stumpfsinnige, körperliche Arbeit und dementsprechend schlecht angesehen. Darüber haben wir dann Händler, die ihre Waren direkt von Großhändlern kaufen, um sie dann weiterzuverkaufen.
Genau, und da liefert uns Cicero auch eine Begründung mit, also warum er die relativ niedrig bewertet. Denn um diese Waren weiterzuverkaufen, die man ja auch gleich billiger beim Großhändler kaufen könnte, lügen diese Menschen laut Cicero eigentlich immer. Da geht es also nicht darum, dass man etwas besonders Gutes anbietet, sondern dass man so lange auf die Leute einredet, bis sie kaufen.
Genau, und darüber haben wir dann Handwerker, da sind wir jetzt so etwa im Mittelfeld. Auch das ist laut Cicero eine schmutzige Tätigkeit, aber weniger so im moralischen Sinne, sondern einfach, weil man eine körperlich anstrengende Arbeit macht und dabei dreckig wird. Das unterteilt Cicero aber auch nochmal, denn da gibt es offenbar bessere Handwerker, für die er jetzt keine Beispiele nennt. Und dann gibt es noch die, die nur Vergnügen bedienen. Das sind für ihn Metzger, Köche, Fischer und Fischverkäufer. Und so auf dieselbe Stufe stellt er Salbenhändler, also ich würde mal sagen Kosmetikbranche, und auch Tänzer und überhaupt die ganze Unterhaltungsindustrie. Auch alles eher so Jobs im unteren Mittelfeld.
Und dann kommen die Berufe, für die man eine spezielle Ausbildung braucht und von denen alle Menschen profitieren. Das sind bei Cicero Medizin, Architektur und Wissenschaft. Das kann aber eben auch nicht jeder. Und deshalb sind das tolle Berufe für Leute, die da ein Händchen für haben. Darüber kommen dann bei ihm die Großhändler. Denn da stellt Cicero nochmal heraus, dass diese Menschen Waren aus der ganzen Welt importieren, was ein gewisses Risiko birgt, und dass sie das ohne betrügerische Absicht tun.
Na, wenn er das sagt. Einen Platz haben wir jetzt noch übrig. Ihr könnt jetzt mal mitraten. Wer ist laut Cicero auf Platz 1 der angesehensten Berufe im alten Rom?
Ja, da fehlen jetzt natürlich noch ein paar Berufe. Wollen wir es auflösen?
Ja, ganz oben steht laut Cicero die Landwirtschaft.
Ja, das kann einen schon so ein bisschen überraschen. Nicht, weil Landwirtschaft nicht wichtig wäre, sondern weil Ciceros Begründung, warum Handwerk eher so mittelmäßig war, ja noch war, dass das harte körperliche Arbeit ist, bei der man sich schmutzig macht. Wieso steht jetzt Landwirtschaft dann plötzlich ganz oben?
Das hat was mit dem Selbstverständnis der römischen Gesellschaft zu tun. Die Römer sahen sich als ein Volk von aufrichtigen, ehrlichen Bauern. Ciceros Begründung ist hier auch, nichts ist einträglicher, nichts angenehmer, nichts eines freien Mannes würdiger. Landwirtschaft hat einen hohen Stellenwert in der römischen Gesellschaft und wird oft in so einer romantischen Vorstellung vom Landleben verklärt. Auch die Oberschicht sah sich als Teil davon, denn wie eben schon mal angesprochen, waren das Leute, die große Mengen Land besaßen, auf denen landwirtschaftliche Produkte angebaut und verkauft wurden. Also natürlich nicht von denen selbst, sondern von Sklavinnen und Sklaven. Aber trotzdem war das so ein, wir bestellen das Land genau wie unsere Vorfahren das schon immer gemacht haben, Ding. Das entsprach natürlich in keinster Weise der Realität. Keiner aus der römischen Oberschicht hatte mit hart arbeitenden Bauern auch nur im Entferntesten was zu tun. Aber Landwirtschaft hatte in Rom eben dieses sehr hohe Ansehen. Das hier ist natürlich jetzt nur Ciceros persönliche Hitliste und keine repräsentative Umfrage in der römischen Gesellschaft. Und für Griechenland müsste man jetzt zumindest mal einwerfen, dass Handwerker dort ein geringeres Ansehen hatten als in Rom. Und ob jetzt ein römischer Bauer mit einem kleinen Stück Land, das er selbst oder mit Hilfe von Tagelöhnern bestellen müsste, auch gesagt hätte, dass er den tollsten Job der Welt hat, würde ich mal bezweifeln. Aber was das Prestige von Berufen angeht, dann haben wir gerade dieses ganz oben mit der Landwirtschaft und das ganz unten mit Leuten, die Geldgeschäfte machen, auch in anderen Quellen. Jetzt haben wir uns so ein bisschen angesehen, wie beliebt verschiedene Jobs so waren. Wenn wir uns das so anschauen, dann fällt ja auf, dass es sehr viel mehr Selbstständige gab. Also ein eher geringer Teil der Menschen war irgendwo angestellt. Abhängige Lohnarbeit war höchst selten. Die meisten Leute hatten also so ihr eigenes kleines Business. Wie lief das so?
Ja, das waren oft kleine Familienbetriebe und das sollte man sich auch nicht zu einfach vorstellen. Denn was in der Antike ja komplett fehlt, sind soziale Sicherungssysteme. Reich geworden ist mit Jobs wie Handwerker oder Landwirt so gut wie niemand. Man konnte damit aber zumindest auskommen. Bei manchen Berufen kommt noch dazu, dass das Einkommen unsicher war. Im Fall von Landwirtschaft zum Beispiel, weil die Ernte schlecht war. Oder in anderen Berufen auch einfach, weil der Markt gerade nicht günstig war. Das konnte schon ein Problem darstellen. Wenn man sich dann noch überlegt, dass es gar keine Absicherung im Krankheitsfall oder bei Berufsunfähigkeit gab, dann muss man schon sagen, dass einen das ganz schnell in eine schwere Krise bringen konnte. Das ist natürlich nicht nur ein Phänomen der Antike, sondern zog sich noch bis zur Industrialisierung. Man war komplett für sich selbst und sein Auskommen verantwortlich. Für den Krankheitsfall, für den Ruhestand, für die Arbeitszeiten. Der Staat kam dir jedenfalls nicht zur Hilfe, wenn etwas schlecht lief.
Wer dann?
Im besten Fall deine Familie. Familiäre Netzwerke waren in der Antike viel, viel stärker ausgeprägt als heute. Die gesamte Gesellschaft funktionierte ja anders. Man war nicht so sehr Einzelkämpfer wie heute. Also es gab viel stärkere soziale Netze. Das hatte alles seine Vor- und Nachteile verglichen mit heute. Das bedeutete, im besten Fall unterstützte dich also dann jemand. Wenn du aber keine Familie oder kein Netzwerk hattest, aus welchem Grund auch immer, dann war das ein Problem. Ganz besonders war das ein Problem für Frauen, denen eine Absicherung über die Familie fehlte, aber durchaus natürlich auch für Männer. Dasselbe gilt übrigens auch für die Rente. Die gab es in der Antike ja nicht. Wenn du im Alter nicht mehr arbeiten konntest, dann hattest du ein gewisses Problem. Am besten hattest du also Kinder, die dich im Zweifelsfall mitversorgen konnten. Andererseits hat aber auch selten jemand seinen Ruhestand über mehrere Jahrzehnte genossen. Also die Lebenserwartung war ja auch geringer.
Apropos Kinder, wir haben eben ja auch schon kurz angerissen, dass man sich seinen Beruf oft nicht aussuchte, sondern von seinem Vater übernahm. Wenn jetzt mein Vater Töpfer war und ich das aber partout nicht werden will, Welche Chancen hatte ich denn da?
Also über Berufswechsel kann man gar nicht allzu viel sagen. Da fehlen uns ganz viele Informationen. Aber eine Sache kann man auf jeden Fall sagen. Die soziale Mobilität war in den antiken Gesellschaften viel geringer als heute. Also ein sozialer Aufstieg durch einen anderen Beruf. Wenn du also nicht dein ganzes Leben auch in einer Töpferwerkstatt verbringen wolltest, weil es da eben anstrengend und dreckig war und man auch nicht so viel Geld verdienen konnte, du aber aufsteigen wolltest sozial, also wirklich in einen Bereich, wo du mehr Geld verdient hast, vielleicht angenehmere Arbeitsbedingungen hattest und so weiter, dann gab es eigentlich nur eine gute Alternative und das war Soldat werden. Wie die Armeen der einzelnen Staaten funktionierten, war natürlich überall ein bisschen anders. In Sparta war jeder freie Mann dazu angehalten, sich hauptberuflich um Verteidigung und Training für den Verteidigungsfall zu kümmern. Wirtschaftliche Angelegenheiten regelten da die Frauen. Rom hatte zunächst mal eine Bürgermiliz und ab dem 1. Jahrhundert vor Christus eine Berufsarmee. Und das römische Heer bezahlte nicht schlecht, selbst als einfacher Legionär.
War aber natürlich auch ein gefährlicher Job.
Auf jeden Fall. Aber obwohl der Job natürlich gefährlich war und die Bedingungen in der römischen Armee hart waren, konnten sich die römischen Legionen zu keinem Zeitpunkt über zu wenig Bewerber beschweren. Es gab aber im militärischen Bereich noch eine bessere Möglichkeit, um Geld zu verdienen.
Centurio werden oder bei der Kavallerie?
Ja klar, das waren auf jeden Fall die besser bezahlten Posten. Aber die blieben einfachen Männern auch meistens verschlossen. Wer aber noch deutlich mehr Geld verlangen konnte als einfache Fußsoldaten bei den regulären Streitkräften, waren Söldner. Irgendwo wurde immer Krieg geführt und wenn man einer Söldnertruppe angehörte, konnte man da schon ganz gut Geld verdienen. Neben den regulären Truppen gab es nämlich fast immer auch Söldnereinheiten. Hier waren insbesondere Spezialisten gefragt. In Griechenland waren es zum Beispiel oft Bogenschützen aus Kreta, die gerne eingestellt wurden. Das Militär war oft der einzige Weg, wenn man einem vorgezeichneten Weg entfliehen wollte. Sonst hatte man da eher schlechte Chancen. Und das Militär war auch in Rom für viele Menschen interessant, die nicht das römische Bürgerrecht besaßen. Das konnte man nämlich nach einer Dienstzeit von 25 Jahren verliehen bekommen. Einem selbst nutzte das dann vielleicht nicht mehr so viel, aber das Bürgerrecht war erblich. Die eigenen Kinder waren dann auch römische Bürger.
Was uns zu der nächsten Frage führt, wie gingen die antiken Gesellschaften mit Zuwanderung um? Also in der heutigen Folge mit Zuwanderung aus beruflichen Gründen. Insgesamt wäre das sonst auch nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Aber gab es da gesetzliche Regelungen oder hatten Menschen damals auch schon Angst, dass ihnen die Ausländer die Jobs klauen?
Dass Menschen irgendwo anders hingingen, weil sie sich dort bessere wirtschaftliche Bedingungen erhofften, ist zu allen Zeiten immer passiert. Und natürlich auch in Griechenland und Rom. Es gab da keine richtigen Regeln, wer sich in einer Stadt niederlassen darf und wer nicht. Was man aber sagen muss, Fremde hatten einen schlechteren rechtlichen Status in den Gesellschaften, in die sie einwanderten. In Athen waren diese Leute zum Beispiel keine vollwertigen athenischen Bürger, sondern sogenannte Metöken. Die konnten politisch nicht an Entscheidungsprozessen teilnehmen und durften zum Beispiel auch kein Land kaufen. Etwas Ähnliches gilt lange Zeit für Rom. Zunächst ist nur römischer Bürger, wer aus Rom stammt. Später dann, wer aus Italien stammt. Und noch später, wer aus dem Imperium Romanum stammt. Das heißt aber, es gab zu jeder Zeit auch Menschen in Rom, die keine römischen Bürger waren. Auch in Rom hatten Zuwanderer eingeschränkte politische Rechte. Wenn du aber nach Athen oder Rom gekommen bist, weil du da eine Gelegenheit sahst, um ein Geschäft aufzumachen, dann hat dich auch nichts daran gehindert. Wir kennen zum Beispiel einen gewissen Kephalos, der aus der griechischen Stadt Syrakus auf Sizilien stammte und der nach Athen ausgewandert ist. Dort hat er dann mit Perikles als Investor im Rücken eine sehr gut laufende Produktion für Schilde aufgemacht und soll damit der reichste Fremde in Athen geworden sein. Grundsätzlich hielt ich also nichts davon ab, auszuwandern und dein Glück irgendwo anders zu suchen. Wir kennen mehrere solcher Erfolgsgeschichten aus der Antike. Man muss aber auch dazu sagen, die Fälle, in denen das nicht funktionierte, kennen wir einfach nicht. Die sind meistens nicht überliefert. Und hier kommt jetzt wieder der Punkt, den wir eben schon hatten. Die antiken Staaten waren keine Sozialstaaten. Das heißt zum einen, es gab von staatlicher Seite überhaupt nicht das Ziel, dass Vollbeschäftigung herrschte oder sowas in der Art. Und auf der anderen Seite bedeutete das, dass es eben auch kein Arbeitslosengeld gab. Wenn du ein Geschäft aufmachen wolltest und das funktionierte nicht, dann musstest du selbst schauen, wie du über die Runden kommst. Dann musstest du als Tagelöhner arbeiten oder dir was einfallen lassen. Staatliche Unterstützung gab es aber nicht, beziehungsweise in Rom gab es dann zumindest eine Grundversorgung mit Getreide für die römische Unterschicht. Aber das war's. Das reichte, um nicht zu verhungern. Und darum, dass du eine Unterkunft hast, musstest du dich selber kümmern. Der Staat sah sich also gar nicht so sehr in der Verantwortung, den Arbeitsmarkt irgendwie zu regulieren oder für soziale Sicherung zu sorgen. Dazu kommt noch, dass es auch einen hohen Bedarf an Arbeitskräften gab. Irgendeinen, wenn auch schlecht bezahlten Job haben gesunde Menschen meistens gefunden. Trotzdem gab es auch damals schon Neider. In der römischen Kaiserzeit gab es zum Beispiel viele griechische Zuwanderer in Rom, die in der kaiserlichen Verwaltung tätig waren. Das waren krisensichere Jobs mit nicht so harter körperlicher Arbeit und ganz guter Bezahlung. Da gab es dann schon den einen oder anderen Römer, der neidisch war. Aber wie gesagt, in den Arbeitsmarkt einzugreifen passierte von staatlicher Seite nicht.
Wir haben jetzt sehr den Eindruck vermittelt, dass Arbeit in der Antike in erster Linie Broterwerb war. Man arbeitete, weil man musste, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Darüber, wie zufrieden die Menschen mit ihren Jobs waren, können wir eigentlich nichts sagen. Aber wir können ja noch einmal auf die harten Fakten schauen. Wer verdiente denn besonders gut?
Auch das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil das über die Zeit schwanken konnte und auch weil das innerhalb einer Berufsgruppe schwankte. Wir haben aber eine Momentaufnahme. Es gibt aus dem Jahr 301 ein Höchstpreisedikt des römischen Kaisers Diokletian. Das wird öfter mal als Quelle herangezogen, wenn es um Preise im Römischen Reich geht. Aber mit diesem Edikt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Erstmal zum Kontext. In der Zeit Diokletians gab es eine Wirtschaftskrise im Römischen Reich und eine krasse Inflation. Diokletian versuchte das damit zu regeln, dass er bestimmte Höchstpreise für Waren und Dienstleistungen festlegte. Darunter eben auch Löhne, was für uns jetzt wieder interessant ist. Dazu sollte man also festhalten, dass das Edikt zum einen aus einer Krisensituation stammt und zum anderen, dass das Gesetz ein großer Flop war. Die Leute hielten sich einfach nicht dran, tricksten rum oder boten ihre Waren und Dienstleistungen einfach auf dem Schwarzmarkt an. Das heißt, was Leute im Jahr 301 tatsächlich verdient haben, können wir anhand dieses Höchstpreisedikts nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, wie die Relation der angebotenen Dienstleistungen war, also welchen Wert aus kaiserlicher Perspektive die Leistung eines Fliesenlegers im Vergleich zu der eines Maultiertreibers oder der eines Lehrers hatte.
Wer sind denn da die Topverdiener?
Wenn man das so vergleicht, sind ganz unten Tagelöhner und die gerade schon erwähnten Maultiertreiber. Wann haben wir die denn erwähnt?
Gerade, du hast das gerade in dem Satz davor gesagt, welche das im Vergleich Fliesenleger, Maultiertreiber.
Oh, cool. Ja. Schön. Lesen und verstehen. Wenn man das so vergleicht, sind ganz unten Tagelöhner und die gerade schon erwähnten Maultiertreiber mit 25 Denaren pro Tag. Ich werde übrigens gar nicht erst versuchen, das in heutige Maßstäbe umzurechnen. Es geht um die Relation. Ebenfalls schlecht bezahlt sind Friseure und Kleideraufbewahrer in öffentlichen Bädern mit 2 Denaren pro Kunde. Im Mittelfeld sind dann so ziemlich alle Handwerker, die schon mindestens das Doppelte verdienen, nämlich so 50 bis 75 Denare. Da findet man dann Wagenbauer, Schiffsbauer, Zimmerleute, Schmiede, Maler, Schreiner, Mosaikleger und so weiter. Bei den Lehrern fällt auf, dass es eine sehr große Spanne gibt. Elementarlehrer bekommen 50 Denare pro Monat pro Schüler. Etwas spezialisiertere Lehrer wie einfache Mathelehrer oder Stenografielehrer 75 Denare. Griechisch- oder Geometrielehrer 200 Denare und Philosophie- und Rhetoriklehrer 250 Denare. Wer also unbedingt Lehrer werden wollte, bekam deutlich mehr Geld, wenn er Philosophielehrer war. Wir haben es am Anfang aber ja schon gehört, gerade Philosophie und Rhetorik fällt eher so in den Bereich der akademischen Bildung. Was ich übrigens gerade sehr krass finde, und das fällt mir jetzt erst auf, ist, wie heftig dieser Unterschied ist. Du als Elementarlehrer 50 Denare und als Geometrielehrer dann direkt einfach mal das Vierfache. Ne? Also das ist schon
krass, ne?
Ja. Und ich glaube, die teuersten Leute, die in dieser Liste auftauchen, sind Anwälte und Juristen. Ein Anwalt kann zum Beispiel bis zu 1000 Denare für einen Verhandlungstermin bekommen. So einen Verhandlungstermin muss man natürlich auch vor- und nachbereiten. Das ist bei den 1000 Denaren vermutlich mit drin. Aber trotzdem ist das eine Menge Geld.
Also so wie heute. Rechtsbeistand ist teuer und muss man sich erstmal leisten können.
Ja, scheint so. Aber jetzt haben wir fast die ganze Folge über Männer geredet. Was war denn jetzt mit Frauen?
Also idealerweise arbeiteten Frauen nicht oder sagen wir mal besser, idealerweise gingen sie keiner Erwerbstätigkeit nach und die kümmerten sich um Haus und Kinder. Oder noch besser, sie stellten jemanden ein, der sich um Haus und Kinder kümmerte. Aber wenn wir ehrlich sind, das konnte sich kaum jemand leisten. Dass Frauen nicht arbeiten mussten, ist genauso wie bei den Männern ein Oberschichtsphänomen. Und das war es auch bis ins 19. Jahrhundert. Dass in der Masse der Bevölkerung Frauen nicht arbeiteten, ist ein recht junges Phänomen und war ursprünglich mal eine Imitation des Lifestyles der Oberschicht. Für die Antike Wir haben ja eben schon gesagt, dass viele Betriebe Familienbetriebe waren und da arbeiteten auch die Frauen mit. Gerade in so kleineren Betrieben wie zum Beispiel in der Landwirtschaft konnten die meisten Familien sich das schlicht nicht leisten, dass eine Person, die mitarbeiten könnte, zum Beispiel bei der Ernte oder bei der Aussaat, das einfach nur deshalb nicht tat, weil sie eine Frau war. Es gab aber auch noch eine andere typische Frauentätigkeit. Etwas, was immer wieder vorkommt, ist Spinnen und Weben. Das kann man nämlich praktischerweise von zu Hause aus machen. Homeoffice quasi. Frauen spinnen Wolle zu Fäden und weben daraus Kleidung. Das hat in der römischen Gesellschaft auch einen ganz hohen moralischen Stellenwert. Das taucht immer wieder so als Ideal für Frauen auf. Zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern und Wolle spinnen. Damit verbunden ist dann auch die Vorstellung, demütig und zurückhaltend zu sein und sich bitte nicht in öffentliche Angelegenheiten einzumischen. Selbst Kaisertöchter sollten so einer Tätigkeit nachgehen. Augustus hat zum Beispiel seine Tochter Julia dazu gezwungen, solche Aufgaben zu erledigen. Nach allem, was wir wissen, hat das jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass Julia besonders zurückhaltend war. Sagen wir es mal so, Julia hatte etwas andere Moralvorstellungen als ihr Vater. Aber trotzdem, einerseits ist Wolle spinnen und weben so eine ganz typische Frauentätigkeit. Andererseits ist diese Tätigkeit aber auch sehr stark moralisch aufgeladen. Es gibt aber auch andere typische Frauenberufe. Das kann sowas wie Amme oder Pflegemutter sein. Gerade wenn man für reiche Familien tätig war, konnte man davon ganz gut leben. Aber es gab auch Wäscherinnen, Friseurinnen, Gutsverwalterinnen und auch Ärztinnen. Und zwar jetzt nicht nur Hebammen und Gynäkologinnen, sondern zum Beispiel auch Augenärztinnen. Auch bei Frauen ist die Spannweite, wie ausgebildet die waren, also groß. Aber man muss auch sagen, sie hatten schlechtere Möglichkeiten als Männer.
Was ja auch heute oft noch ein Thema ist, ist Kinderbetreuung. Wie sah das denn in der Antike aus?
Also wie eben schon mal angesprochen, reiche Menschen stellten Leute ein, die sich um ihre Kinder kümmerten oder stellten Sklavinnen und Sklaven dafür ab. Ärmere Familien schickten ihre Kinder immerhin in die Schule. Den Rest der Zeit war Kinderbetreuung aber eine Frauenaufgabe. Aber auch hier sollten wir uns nichts vormachen, denn Kinderarbeit war in der Antike auch so ein Ding. Die meisten Kinder aus ärmeren Familien arbeiteten so etwa ab 10 bis 12 Jahren bei ihren Eltern im Betrieb mit. Und gerade auch in der Landwirtschaft hat man auch immer Kinder zur Arbeit eingesetzt. Das konnten leichtere Aufgaben sein, wie eine kleine Herde Schafe bewachen. Das konnten aber auch richtig körperlich anstrengende Arbeiten sein. Da war man in der Antike nicht so zimperlich und Kinderarbeit war die Regel.
Jetzt haben wir so ein bisschen einen Eindruck von der antiken Arbeitswelt bekommen. Lass uns noch ein paar moderne Fragen beantworten. Was war zum Beispiel mit Urlaub?
Ja, schwer zu sagen. Also einen gesetzlichen Urlaubsanspruch gab es nicht. Der war ja auch in den seltensten Fällen nötig, weil die meisten Menschen eben selbstständig waren und selbst darauf achten mussten, wie viel sie arbeiteten. Es gab aber natürlich auch Feiertage, an denen nicht gearbeitet wurde. Wir kennen aber auch Ausbildungsverträge aus dem römischen und griechischen Ägypten. Da heißt es im Ausbildungsvertrag einer Weberin zum Beispiel, dass sie 18 Tage im Jahr frei haben soll. Also wenn man jetzt bedenkt, dass in der Regel an 7 Tagen in der Woche gearbeitet wurde, dann ist das nicht mehr so viel, aber immerhin.
Wurde in der Antike auch mal gestreikt?
Sehr selten. Also wir kennen vereinzelt Fälle aus dem pharaonischen und auch aus dem griechischen Ägypten. Da geht es aber um ganz elementare Sachen. In der Regel legten die Arbeiter ihre Arbeit nieder, weil sie nicht den versprochenen Lohn erhielten oder weil die Versorgung sehr schlecht war. Die Leute sind in der Antike also nicht für mehr Urlaubstage oder für bessere Löhne auf die Straße gegangen. Es gab ja auch noch keine Gewerkschaften oder irgendwie sowas in der Richtung. Und die antiken Gesellschaften funktionierten anders. Unsere Arbeitswelt ist heute eher horizontal organisiert, die antike Gesellschaft war eher vertikal organisiert. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich einfach. Wenn ich heute ein Problem habe, dann suche ich mir Leute, die dasselbe Problem haben. Zum Beispiel, dass die Löhne angesichts der Inflation nicht genug mitsteigen. Dann versuche ich mit sehr vielen Leuten auf derselben Ebene das Problem durchzusetzen, eben zum Beispiel mit Streiks. Das ist, was ich mit horizontal organisiert meine. Die antiken Gesellschaften waren aber eher vertikal organisiert. Rom zum Beispiel hatte ein ausgeprägtes Netz an Patronen und Klienten. Also wenn ich ein Problem hatte in Rom, dann kannte ich garantiert eine einflussreichere Person, zu der ich gehen konnte, um ihr davon zu berichten. Diese Person kannte dann wiederum noch einflussreichere Leute und so weiter. Das bedeutete, dass mein individuelles Problem oft auch gelöst werden konnte, aber die Vereinbarung, die ich am Ende getroffen habe, galt dann eben nicht für alle, die in derselben Lage steckten, sondern nur für mich. Streiks im modernen Sinn gab es also in der Antike noch nicht. Ich habe aber auch noch eine Frage. Wie aufgeschlossen waren denn die Römer und Griechen gegenüber Innovationen? Konnte man da mit einer guten Idee auch schon reich werden?
Ja, das konnte schon durchaus funktionieren. Also Plinius der Ältere berichtet zum Beispiel von der cleveren Geschäftsidee von Sergius Orata. Der hat nämlich in Baiae am Golf von Neapel, dem Urlaubsort der Schönen und Reichen in der Antike, beheizte Becken erfunden für die Forellen- und Austernzucht. Er hatte damit Erfolg, weil die Fische und Austern besser überlebten und man dann höheren Gewinn erzielen konnte. Das war aber nicht der Hauptgrund für seinen Erfolg. Er hat sich dann gedacht, wenn das bei Fischteichen klappt, dann sollte das doch auch bei Wohngebäuden klappen. Und er hat dann die römische Fußbodenheizung perfektioniert und bei sehr vielen reichen Kunden beheizte Bäder eingebaut. Damit ist er dann auch selber tatsächlich reich geworden. Dass man mit einer guten Idee reich werden konnte, konnte auch in der Antike schon durchaus vorkommen.
Also bei mir könnte auch mal jemand eine Fußbodenheizung einbauen. Aber gut, kommen wir für heute vielleicht zu einem Fazit. Wenn man sich die Antike und die moderne Arbeitswelt anschaut, wo gibt es dann Parallelen?
Also ich finde, Vergleiche sind da grundsätzlich schwierig, weil die wirtschaftlichen Strukturen so anders waren. Man kann auf jeden Fall sagen, Arbeit war damals wie heute in der Regel eine Notwendigkeit, um über die Runden zu kommen. Was wir aus der Antike eher nicht kennen, ist, dass Arbeit identitätsstiftend war. Also dass Leute Arbeiten als Selbstverwirklichung ansahen. Überhaupt die Idee, dass es so etwas wie ein Arbeitsleben und ein Privatleben gibt, diese Trennung hätte in der Antike schlicht niemand verstanden. Als Gemeinsamkeit sehen wir aber auch, dass sich in Arbeit auch gesellschaftliche Strukturen und Werte zeigen können. Zum Beispiel an dem Höchstpreisedikt von Diokletian. Aus kaiserlicher Perspektive gibt es da ja schon Arbeit, die mehr wert ist als andere. Soziale Ungleichheit wäre dann noch ein weiterer Punkt. Jemand, der Tagelöhner war, hatte definitiv ein anderes Leben als ein Anwalt. Und was ich am spannendsten finde, man wird mit Arbeiten nur in den absoluten Ausnahmefällen reich in der Antike. Eine viel größere Rolle spielen ererbtes Vermögen und ein ererbter sozialer Status. Das war in der Antike aber weit drastischer als heute. Was die Verteilung von Vermögen angeht, waren die antiken Gesellschaften viel ungleicher als heute.
Es gibt aber auch weitere deutliche Unterschiede zu heute. Das fängt bei so offensichtlichen Dingen wie Sklavenarbeit an, auf die wir in der Folge jetzt nicht so eingegangen sind. Unter den freien Menschen gab es viel mehr Selbstständige. Das machte auch Fragen nach Arbeitsschutz oder soziale Absicherung nicht so relevant. Bei der sozialen Absicherung kommt noch die Rolle von Familien und Netzwerken dazu, die deutlich stärker ausgeprägt waren und im Zweifelsfall einspringen mussten. Und überhaupt das Thema soziale Mobilität, da muss man schon sagen, dass die heute deutlich höher ist als in der Antike, auch wenn es dort heute auch noch Verbesserungspotenzial gibt.
Und natürlich das Wochenende. Also ich möchte mir ein Leben ohne Wochenende nicht vorstellen. Deshalb allen, die die Folge heute an einem Freitag, also bei Release hören, ein schönes Wochenende. Wenn ihr eure freie Zeit noch nutzen wollt, hört gerne in unsere älteren Podcast-Folgen rein oder besucht uns auf YouTube oder einfach antike.de. Dort findet ihr weiteren Content rund um die Antike.
Ein schönes Wochenende allen und ciao.
Bis dann.